Chronik des Grauens. Auf 1 zeigt Ihnen, über welche Messerangriffe kaum ein Systemmedium spricht. Riesenprotest gegen Durov-Verhaftung. Will der Deep State jetzt auch Elon Musk einsperren? Und wir müssen es bezahlen. Grünen-Ministerium verspricht NGOs Geld bis 2032. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Der Messeranschlag von Solingen hat die Bundesrepublik in Schock versetzt. Denn in diesem Fall wurde ausnahmsweise breit über den Angriff berichtet. Tatsächlich aber ist das Messer trauriger Bestandteil des deutschen Alltags geworden. In der Regel erfahren die nahezu täglichen sogenannten Einzelfälle aber keine mediale Beachtung. Auf 1 hat daher für Sie die Polizeiarchive durchforstet, um Ihnen einige unbekannte Fälle aus den letzten Monaten ins Bewusstsein zu rufen. Da wäre zum Beispiel der unbekannte Täter, der erst vor 2 Tagen einen 26-Jährigen in Freiburg durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzte. Sein Opfer konnte ihn als männlich mit schwarzer Hautfarbe und schwarzen Haaren beschreiben. Unvergessen bleiben sollten auch die beiden Tunesier, die im Juni in der Hamburger S-Bahn einen 20-Jährigen fixierten und mit dem Messer am Kopf verletzten. Zurück blieb eine 15 cm lange Schnittwunde. Oder die Massenschlägerei vor einem Essener Friseursalon im Mai, bei der mindestens 6 Personen auf offener Straße aufeinander einprügelten. Dabei kam es ebenso zu mindestens einer Kopfverletzung durch ein Messer. Die Beteiligten waren syrischer und irakischer Herkunft. Ebenfalls untergegangen ist die Messerstecherei auf der Dortmunder Kampstraße Ende Mai. Nachdem eine Gruppe von Freunden von einem Unbekannten auf Arabisch beleidigt worden war, zückte dieser ein Messer und stach einem der Gruppe in den oberen Rückenbereich. Im Polizeibericht heißt es lapidar: Das Opfer wurde, Zitat, schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Täter wird als nordafrikanisch beschrieben. Und durch seine brutale Zufälligkeit besticht auch der nächste Fall. Im Mai zog in Bochum ein Passant plötzlich ein Messer und stach einen Mann aus Herne vor der Eventhalle nieder. Dieser erlitt so wörtlich schwere Verletzungen. Der Täter soll türkisch gesprochen haben. Wie groß ist die Angst der Deutschen, Opfer eines Messerattentats zu werden? So wie in Solingen oder an vielen anderen Orten überall in der Bundesrepublik. Groß ist die Gefahr auch auf dem Alexanderplatz in Berlin und dem gleichnamigen Umsteigebahnhof mit etwa 150.000 Fahrgästen pro Tag. Auf 1 hat sich dort umgehört.
Ich fühle mich ziemlich sicher. Ich habe da kein Problem. Ich glaube nicht, dass mich das irgendwie betrifft. Glaube ich wirklich nicht.
Ja, ich bin da schon ein bisschen skeptisch und vorsichtig.
Das kann ja auch überall passieren. Und hier auf dem Alexanderplatz ist das auch manchmal ganz schön gefährlich.
Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass ich irgendwo in so einen Tumult käme, wo ich auch was abkriege. Auf Volksfeste gehe ich übrigens nicht.
Kennen Sie selber welche, die davon mal betroffen waren, von Messerattacken oder das mal mitbekommen haben?
Nein, zum Glück nicht. Nein, nein. Das tröstet, aber trotzdem im Hinterkopf hat man ja immer so ein bisschen dieses unsichere Gefühl.
In der Nacht ist man schon ein bisschen kritisch, wenn man hier so manche Sachen hört, aber sonst ist es ganz gut, ja.
Ich würde sagen, in Berlin macht auf jeden Fall so einen Unterschied als in Bayern, ja. In Bayern könntest du halt rumlaufen, nackt, keiner würde was machen. Hier wäre ein bisschen anders, glaube ich. Wenn du hier nackt rumlaufen würdest, wäre nicht so angenehm, ne?
Ich glaube, dass sich viele nicht sicher fühlen, momentan. Aber genau kann ich es nicht beurteilen. Also ich habe jetzt noch keine Erfahrungen gemacht, sowohl positive als auch negative.
Wurden Sie schon bedroht oder haben Sie sowas schon mal mitbekommen?
Das Ding ist, ich selber nicht, aber gibt's halt viele Geschichten, so man hört von engeren Bekannten über Ecken oder so. Aber das Ding ist halt so Messerattacken und so, das gibt's halt überall, das Ding. Vielleicht irgendwo ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
Kann man davon großartig halten. Es ist halt traurig, dass sowas heutzutage noch in Deutschland passiert, dass sowas nicht abgeschoben wird.
Haben Sie selber schon mal irgendwelche Erfahrungen mit Messerattacken und Bedrohungen oder Sonstiges gemacht?
Ich selber nicht, aber ich habe viele Leute in meiner Familie, die auch schon Erfahrungen damit gemacht haben. Mein Vater zum Beispiel, der ist jetzt auch schon 64, aber der hat auch schon viele Erfahrungen hinter sich.
Wenn du am gefährlichen Ort zur falschen Stelle bist, dann passiert das öfters. Aber hier ist halt auch öfter die Chance, weil, keine Ahnung, wir sind alle auf einem Fleck halt, alle behindert, weiß ich auch nicht. Ja, ist ein bisschen extremer halt in Berlin. Auch extremer geworden jetzt durch die ganzen Jahre. Irgendwie dieser Hass hat sich aufgestaut und jetzt gehen alle aufeinander rauf und jeder wird irgendwo seinen Frust rauslassen. Passiert dann halt irgendwie was. Ja.
Wir sind jetzt erst gerade eben in Berlin angekommen, aber bis jetzt, sag ich mal, haben wir jetzt noch keine Einschränkungen dadurch erlebt, also von daher.
Seit Mittwochabend ist klar, der Telegram-Gründer Pavel Durov wird in Frankreich vor Gericht gestellt. Doch mittlerweile wird auch der Protest gegen das Vorgehen der Pariser Behörden immer größer. Und längst glauben viele Kritiker. Auch der Betreiber der Plattform X, Elon Musk, könnte ins Visier der politischen Justiz geraten. So etwa die YouTuberin Naomi Seibt. Sie fragt bei X: Warum, glauben Sie, haben Sie gerade den Besitzer von Telegram, Pavel Durov, verhaftet? Dies ist ein Testlauf. Sie schaffen einen Präzedenzfall. Ihr ultimatives Ziel ist Elon Musk. Ähnlich sieht es der US-amerikanische Publizist Alex Jones. Er warnte Musk vor Reisen in die Europäische Union. Auch Menschenrechtsverteidiger sind besorgt und fürchten einen Präzedenzfall. Udo Leibmann von der Organisation United for Freedom sagte gegenüber auf 1: Durov, der mit seiner Haltung radikal die Grund- und Menschenrechte verteidigte, ist den westlichen Regierungen mit deren illegaler Form der Ausspähung der eigenen Bürger schon lange ein Dorn im Auge. Ebenfalls deutliche Kritik kommt aus Bulgarien. Die EU-Abgeordnete der Partei Vashra Stane, Rada Lajkova, erklärte gegenüber unserem Sender: Für Vashra Stane, auf Deutsch Wiedergeburt, ist dieser politische Akt der offensichtlich politisch steuerbaren französischen Justiz ein absolutes No-Go. Heute ist es Durov. Wer ist es morgen? Die totalitären Züge sind immer offensichtlicher. Als Schande für Frankreich und die ganze Welt bezeichnet Edward Snowden die Festnahme Durovs. Aus dem russischen Exil schrieb der Whistleblower: Die Verhaftung ist ein Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte der Rede und der Vereinigung. Ich bin überrascht und zutiefst betrübt, dass Macron sich auf das Niveau einer Geiselnahme herabgelassen hat, um Zugang zur privaten Kommunikation zu erhalten. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Tech-Milliardär Elon Musk nun auch in die Politik einsteigen will. Als neues Anzeichen dafür werden Berichte der New York Times gewertet, nach denen Musk den Republikaner Chris Young als politischen Berater einstellen will. Dieser gilt innerhalb Washingtons als bestens vernetzt. Sowohl Musk als auch Young haben die Meldungen weder dementiert noch bestätigt. Ob Kampf gegen die Opposition oder Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Grünen in der deutschen Bundesregierung wollen die Finanzierung entsprechender Projekte jetzt bis ins kommende Jahrzehnt festschreiben und damit wohl sicherstellen, dass ideologische NGOs und Vereine auch dann noch finanziert werden, wenn die Grünen selbst wohl schon lange nicht mehr regieren. Das geht aus einem Schriftsatz des Bundesfamilienministeriums hervor, der auf 1 vorliegt. Das von den Grünen geführte Ressort startet im kommenden Jahr eine neue Förderperiode seines Programms Demokratieleben. Diese beträgt erstmals 8 Jahre, dauert also bis 2032. Und die entsprechenden Bewilligungen sind rechtlich verbindlich. Im August startete dazu ein weiteres Auswahlverfahren. Ziel sei die, Zitat, Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur. Was genau damit gemeint ist, bleibt im Dunkeln. Auch die Beschreibung im entsprechenden Aufruf des Ministeriums ist vermutlich bewusst auffallend vage formuliert. Allgemein gehe es um Ideen und Lösungsansätze für aktuelle Fragen der Förderung für Demokratie, Vielfalt und gegen jede Form von Extremismus. Für das kommende Jahr plant das Familienministerium, NGOs und ideologische Projekte mit rund 200 Millionen Euro zu finanzieren. erklären. Bereits beschlossen ist dabei die weitere Förderung eines sogenannten nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Gerade jetzt im Sommer fliegen Millionen Menschen in den Urlaub und sind dabei vielleicht einer Gefahr ausgesetzt, von der nur die wenigsten etwas ahnen. Denn nach wie vor hat die Corona-Impfpflicht bei vielen Fluggesellschaften Folgen für die Sicherheit. Immer wieder kommt es zu Komplikationen in der Luft. Allein seit Juni sind 5 weitere Vorfälle bekannt geworden. So war ein Kapitän auf dem Weg nach Kairo verstorben. Und auch bei der Schweizer Chartergesellschaft Edelweiss, eine Tochter der Swiss Airline, kam es im Juli zu einem medizinischen Notfall. Vor der Landung in Zürich wurde ein Pilot handlungsunfähig. Doch erst kürzlich sorgte das Urteil eines Schweizer Gerichts für Aufsehen. Demnach durfte die Swiss ungeimpftes Personal einfach kündigen und dies geschah auch in etwa 200 Fällen. Die Swiss ist übrigens eine Tochter der Lufthansa, zu der auch Austrian Airlines gehört. Wir haben den Anwalt des Swiss-Personals Philipp Kruse gefragt, wie er diese Entscheidung beurteilt.
In der Sache selbst, es ist ein erstinstanzliches Urteil zugunsten der Swiss, sind wir nicht erfreut als Vertreter des Flugpersonals hier, das geklagt hat. Ein Pilot, eine Flugbegleiterin aus nachvollziehbaren Gründen. Die Swiss ist neben der Edelweiss die einzige Fluggesellschaft, die hier mit einem Impfobligatorium vorgeprescht ist. Das ist generell bedenklich. Was sind die Voraussetzungen dafür und vor allem, wo liegen die Grenzen? Können nun in Zukunft auch andere Arbeitgeber im Falle einer behaupteten Pandemie eine Impfpflicht für ihr Personal bestimmen?
Seit Jahren nun stehen Sie, Herr Kruse, mit Flugpersonal in Kontakt. Wie waren die Erfahrungen der Mitarbeiter mit der Impfpflicht? Gab es denn auch Impfschäden?
Konkret vertrete ich eine Mitarbeiterin, die schwer geschädigt wurde, die mittlerweile wieder zurückkehren konnte in den Flugdienst als Kabinenpersonal. Mir liegen keine Statistiken vor und soweit bekannt ist, erhebt auch die Swiss intern keine Statistiken diesbezüglich. Ich bekomme nur immer wieder Einzelhinweise von verschiedenen Piloten, die mir sagen, dass der Krankheitsstand, also die krankheitsbedingten Abwesenheiten, viel höher jetzt sind als vor Corona im Jahr 2020, also sogar höher als während der Pandemiezeit.
Und das ganze Interview mit Rechtsanwalt Philipp Kruse finden Sie wie gewohnt auf www.auf1.tv. Nun wurde sie zum ersten Mal verimpft. Die mRNA-Injektion gegen Lungenkrebs. Jetzt soll die Gentherapie an 130 Menschen in 7 Ländern getestet werden. Darunter auch Deutschland. Doch wer verdient am aussichtsreichen Geschäft? Der Hersteller mit Sitz an der Goldgrube in Mainz ist kein Unbekannter. Wieder darf BioNTech auf ein Milliardengeschäft hoffen, wie es Pfizer-Chef Albert Bourla bereits angekündigt hatte. Schließlich wird für jeden Patienten ein unterschiedliches Präparat hergestellt, angepasst an die eigenen Tumorzellen. Und auch das Impfintervall liegt außergewöhnlich hoch. 6 Wochen lang bekommen die Testpersonen fast täglich eine Injektion. Genau sind es 6 pro Woche. Danach steht für ein weiteres Jahr alle 3 Wochen eine Spritze an. Gesamt sind das mehr als 50 Injektionen nur im ersten Jahr. Ein recht hohes Impfintervall nennt das die Tageszeitung der Standard. Allerdings könne es auch sein, dass die Impfung nicht funktioniere wie gewünscht, schreiben Systemmedien bereits jetzt. Deshalb müsse die Genspritze unter Umständen lebenslang verabreicht werden. Neue Virenpanik in den USA. Ein Mensch sei an der seltenen östlichen Pferdeenzephalomyelitis, kurz EEE, verstorben. Das Virus werde durch Mücken übertragen. Nun werden im Bundesstaat Massachusetts Pestizide aus der Luft versprüht, um die Verbreitung der Mücken einzudämmen. Die Stadt Plymouth greift zu drastischen Maßnahmen. Hier wurden bereits Parks abgeriegelt und die Menschen aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Der Korrektivskandal um das angebliche Geheimtreffen von Potsdam hat erneut Konsequenzen. Welche das sind, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Zahl der Menschen, die wegen Messerangriffen auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, nimmt immer weiter zu. Von den Jahren 2014 bis 2023 ist die Zahl der Patienten mit schweren Stichverletzungen von unter 2 auf über 3% angestiegen. Dabei sind noch keine Messerangriffe eingerechnet, bei denen wie etwa in Solingen die Opfer noch am Tatort verstarben. Im Durchschnitt kommt es in Deutschland zu 39 Messerattacken pro Tag. Gegen den Norddeutschen Rundfunk wurde nun eine Programmbeschwerde eingereicht, da der Sender sich weigert, einen Tagesschaubericht über das angebliche Geheimtreffen von Potsdam zurückzunehmen. Eingelegt wurde die Beschwerde durch den Staatsrechtler und Teilnehmer des Treffens Ulrich Vosgerau. Der NDR argumentierte zu keinem Zeitpunkt damit, dass Vosgeraus Argumentation falsch sei. Vielmehr behauptet der Sender, dass ihm kein Recht auf Löschung zustehe, weil der Jurist in dem fraglichen Beitrag nicht namentlich erwähnt wurde. Dem Podcast-Format Hoss und Hopf wurde durch eine gerichtliche Anordnung verboten, eine Transfrau als biologischen Mann zu bezeichnen. Bei einer Zuwiderhandlung drohen den Moderatoren 250.000 Euro Geldstrafe oder ersatzweise Haft. Anlass war der Fall einer Transsexuellen, die sich gerichtlichen Zugang zu einem Frauenfitnessstudio erzwingen wollte. Die israelische Armee hat einen größeren Einsatz im Westjordanland begonnen. Dabei wurden laut dem palästinensischen Roten Halbmond insgesamt 10 Palästinenser getötet. Israel selbst begründet den Einsatz mit dem sogenannten Kampf gegen den Terrorismus. Der arabische Sender Al Jazeera sprach von dem größten Einsatz des israelischen Militärs im Norden des Westjordanlandes seit mehr als 20 Jahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert angesichts des israelischen Vorgehens scharfe Sanktionen. Mexiko wird die diplomatischen Beziehungen zu den Botschaftern der USA und Kanadas einfrieren. Dies kündigte der mexikanische Staats- und Regierungschef López Obrador an. Mit der Maßnahme wolle man auf die Kritik der Diplomaten an einer geplanten Justizreform reagieren. Wörtlich sagte Obrador, sie müssen lernen, Mexikos Souveränität zu respektieren. Mexiko plant in Zukunft, alle Bundesrichter direkt durch das Volk wählen zu lassen.
Heute beginnt in Brüssel das erste Treffen der EU-Außenminister nach der Sommerpause. Und doch ist die interessanteste Frage der Konferenz bereits entschieden. Denn eigentlich finden derartige Zusammenkünfte immer in dem Land statt, das dem EU-Rat vorsitzt. Derzeit wäre das Ungarn. Doch Budapest hat mit seiner Friedensmission in der Ukraine das Brüsseler Establishment offenbar an einem wunden Punkt getroffen. In der Folge lud der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Außenminister lieber nach Brüssel, anstatt dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban die Ehre zu überlassen. Dass dennoch sowohl die Außenminister Ungarns als auch der ebenfalls abweichlerischen Slowakei an dem Treffen teilnehmen, kann nur als Geste des guten Willens verstanden werden. Beiden Spitzenpolitikern wird aber auch klar sein, da der Gipfel abseits des Protokolls stattfindet, handelt es sich nur um ein informelles Treffen, auf dem ohnehin keine Beschlüsse gefasst werden können. Nächster SPÖ-Skandal. Wie nun ein Leak zeigt, hegt sogar Wiens SPÖ-Grande Doris Bures erhebliche Zweifel am Wahlprogramm des Spitzenkandidaten Andreas Babler. Sie erhob etwa den Vorwurf der Unernsthaftigkeit. Noch dazu sei das Programm demokratisch nicht legitimiert. Doch nicht zum ersten Mal werde nur der Eindruck erweckt, die Forderungen seien auf breiter demokratischer Basis beschlossen worden. Auch zuvor hatte es bei den Sozialdemokraten bereits heftig rumort. Zum einen wegen massiv hoher Sozialhilfe für eine syrische Familie in Wien. Zum anderen beim Eklat um den Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Dieser ist kürzlich zurückgetreten, da Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs bei der Bewerbung zur Intendanz des Linzer Brucknerhauses bekannt geworden waren. Über diese Affäre hat sich auf eins mit dem Linzer FPÖ-Stadtrat Dr. Michael Ramel unterhalten.
Der rote Sumpf dürfte jedoch nicht nur auf Luger, den roten Rathauschef, beschränkt sein. Schließlich hatte die Linzer SPÖ Luger nur einen Tag vor seinem Rücktritt mit 100% das Vertrauen ausgesprochen. Hat man bei den Linzer Genossen das Gespür für politischen Anstand verloren?
Ich glaube, das war eine der größten Fehlentscheidungen, die sich die linke Sozialdemokratie erlaubt hat. Aus meiner Sicht hat sich die komplette linke SPÖ moralisch disqualifiziert, denn es ist schon wirklich bemerkenswert, dass man wenige Stunden nach Bekanntwerden der vollen Tragweite dieses Skandals dem Bürgermeister immer noch zu 100% das Vertrauen ausgesprochen hat. Und diese Frage oder diesen Vorwurf muss sich auch der designierte Bürgermeisterkandidat Dietmar Brammer gefallen lassen. Auch er war einer derjenigen, die Klaus Luger noch die Mauer machen wollten.
Das ganze Interview mit Dr. Michael Ramel finden Sie wie gewohnt auf www.auf1.tv. Die deutschen Grenzen werden streng überwacht und sind für Illegale undurchlässig. Jedenfalls dann, wenn es darauf ankommt. Das war anscheinend bei 1,8 Millionen illegalen Plastiktrinkhalmen der Fall, die nun im Juli und August vom Hamburger Zoll beschlagnahmt wurden. Diese sind nämlich seit 2021 in der EU aus Klimaschutzgründen verboten. Bei den wirklich wichtigen Dingen scheint der Rechtsstaat also noch zu funktionieren. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.